keine Traupredigt und ich habe trotzdem zwei Zettel. Keine Bange. Meistens brauche ich Zettel, wenn ich nicht so lange predige, damit ich mich an die Zeit halte. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, da hat er reingesprochen in die Schöpfung, reingesprochen in unser Leben, seid fruchtbar und mehret euch. Seid fruchtbar und mehret euch. Macht euch die Erde untertan, gebt allem lebendigen Namen. Gott stellt uns rein in eine wunderschöne Welt. Und jetzt guckt er uns erwartungsvoll an und sagt, macht was draus. Kümmert euch. Wir sind in Gottes Augen die Künstler, die die Leinwand, die er uns zur Verfügung gestellt hat, bemalen können und bemalen sollen. Das geht uns ja ein bisschen anders, ne? Wir gucken uns die Schöpfung an und sagen, wenn wir hier jetzt irgendwas verändern, kann es eigentlich nur schlimmer werden. Ja? Ich habe das jetzt nicht rausgesucht, aber einige von euch werden diese Renovierungsarbeit an einer Madonna in Spanien kennen, wo jemand versucht hat, das Bild aufzuhübschen oder irgendwie sowas. So geht es uns ja manchmal. Wir gucken uns das alles an, was Gott uns zur Verfügung stellt und fragen uns, hoffentlich bin ich nicht der Elefant in Gottes Porzellanladen, hoffentlich bin ich nicht derjenige, der die meisten Scherben macht. Gott guckt uns an und wir sind angelegt auf Verbreitung, auf Ausdruck, auf Vervielfältigung. Die Überschrift heute, ein gesunder Baum bringt gute Früchte hervor. Wir sind in Gottes Augen Bäume, die was hervorbringen sollen. Es gibt ja so Bäume, die stehen einfach nur in der Gegend rum und werden dann am 24. Dezember abgeholzt. Aber mein Bild ist eher das eines Apfelbaums oder was immer die Bäume sind, die euch so gefallen, wo was runterkommt, von dem man sich freuen kann. Und dann sagt noch jemand, die eigentliche Frucht eines Apfelbaums ist ja nicht der Apfel, sondern ist der neue Baum. Also wenn alles gut geht, dann geht von uns was aus, was immer mehr Menschen und mehr Menschen und mehr Menschen berührt. Ich möchte euch durch ein paar ganz einfache Sachen durchleiten, die was damit zu tun haben, zu sagen, so wie kann mein Leben gute Frucht hervorbringen. Das ist alles sehr simpel, sehr, sehr einfach. Und ich möchte euch bitten, dass ihr sehr ausgewählt zuhört. Wenn es irgendwas gibt, was euch an irgendeiner Stelle anspringt, wenn es irgendwas gibt, wo ihr sagt, so das ist der Punkt, der mich betrifft, dann könnt ihr den Rest der Predigt auch innerlich vor euch hinsummen. Bitte nur innerlich. Nehmt eine Sache mit. Ich habe irgendwie festgestellt, dass wenn ich mit Christen unterwegs bin, dann macht es einen Unterschied, ob Leute schon einmal erlebt haben, dass Gott irgendwie in ihrem Leben eingegriffen hat, ein Wunder getan hat oder eine Veränderung im Charakter geschenkt hat, die man schier nicht für möglich gehalten hätte. Irgendwie eine Schwelle übertreten hat mit Gottes Hilfe, von der man früher dachte, die schaffe ich eh nicht. Und ich würde mir das wünschen, dass die Predigt eine Ermutigung ist, Gott nicht über die höchste Schwelle rüber zu schleifen. Mein Beispiel, was ich gerne verwende, ist, dass viele Leute anfangen, auf Gottes Stimme zu hören, wenn sie wissen wollen, ist das der Partner, den ich für den Rest meines Lebens verheiratet sein soll. Ich empfehle, das nicht zu tun. Also, wenn du ungeübt bist, Gottes Stimme zu hören, dann wähle andere Wege und nicht den Weg, ich frage Gott. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass deine Hormone Gottes Stelle an dieser Stelle jetzt einnehmen, ist enorm hoch. Die Gefahr ist nicht zu unterschätzen. Und genauso ist das manchmal, dass wenn wir anfangen, Hoffnung zu investieren in einen handelnden Gott in unserem Leben. Wenn wir anfangen zu sagen, Gott könnte doch in meinem Leben etwas tun, dann ist die Gefahr, dass wir uns manchmal das eine riesige Thema raussuchen und versuchen, an diesem Thema zu trainieren, wie es sich anfühlt, mit Gott zu kooperieren. Und ich empfehle das nicht. Such dir einen Bereich lieber aus, an dem du sagst, da habe ich tatsächlich Hoffnung. Da habe ich tatsächlich eine Perspektive, in der ich mir vorstellen könnte, dass Gott da richtig was macht. Das sieht ja sehr unterschiedlich aus. Und ideal wäre es, wenn ihr jetzt die Predigt unter dieser Folie hören könntet. Wenn ihr jetzt die Situation oder das Problem in deinem Herzen oder das Problem in deinem Umfeld, wo du sagst so, ey, das ist das Umfeld, wo ich irgendwie besser agieren müsste, der Ort, die Zeit, wenn du das klar vor Augen hast und unter dieser Folie hörst. Nicht unter der Folie deines ganzen Lebens. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Predigt dein ganzes Leben ändert, ist zumindest bei meinen Predigten gleich null. Okay. Ich fange an. Kolosser 3 sagt Paulus, was immer ihr tut, tut dem Herrn von Herzen. Was immer ihr tut, tut es dem Herrn. Christus ist der Kyrios, der Herr, das ist der griechische Begriff, der Herr der Herren, der König der Könige. Wir haben das gerade gesungen und es zum Ausdruck gebracht. Ihm gehören wir, ihm dienen wir, ihm leben wir. Also, wenn du tanzt, sagt Paulus, dann tu es für Gott. Wenn du putzt, dann tu es für Gott. Wenn du Menschen führst, dann tu es für Gott. Paulus sagt, wenn du irgendwas machst, wenn du dir die Finger schmutzig machst, tu es für Gott. Egal was du machst, sagt Paulus, tu es für Gott. Ich möchte es mal mit einem Wort beschreiben, was ich nachher nochmal aufgreifen werde. Ich werde die Predigt abschließen mit so einer etwas längeren Zeit, auch nochmal innerlich Gott zu antworten. Weite deine Gottesdienstzone aus. Also für manche ist die Gottesdienstzone sonntags so gegen 20 nach 11 beginnt es langsam, sich gottesdienstlich anzufühlen. Und so gegen Schlusssegen des Pastors hört es dann wieder auf. Ja? Und das ist ja schon mal super. Also das sind immerhin 60 Minuten Gottesdienstzone im Leben. Aber es geht mehr. Es geht mehr. Und vielleicht gibt es einen Ort, an dem du dir vorstellen könntest, eine Tätigkeit, bei der du dir vorstellen könntest, ein Umfeld, in dem du dir vorstellen könntest, es zu deiner Gottesdienstzone auch zu machen. Und ihr merkt, ne? Sucht euch nicht die Riesenthemen aus. Manchmal geht es darum, einfach an einem weiteren Ort Gott anzubeten. Und zwar in dem, was du tust. Nicht indem du im Bus auf die Knie fällst und Gott, du bist größer singst, sondern was auch immer dein Thema ist. Das, was du tust, tust dem Herrn. Es macht einen Unterschied, ob du putzt oder ob du für Jesus putzt. Das macht dem Klo, vor dem du gerade kniest, keinen Unterschied. Aber für dich und für deinen Herrn macht es einen Riesenunterschied. Vielleicht gibt es einen Bereich in deinem Leben, den du heute gerne Gott widmen wollen würdest, dir dort zu helfen, ihm, dass er dir vor Augen steht. Dass wenn du in der Situation drin bist, dass du merkst, Jesus ist mit im Raum. Und für ihn bin ich jetzt hier. Für ihn führe ich jetzt dieses Gespräch. Oder für ihn, was auch immer dein Thema ist. Also was immer ihr tut, tut es dem Herrn. Und ich kann das jetzt noch ein bisschen verschärfen. Diese Bibelstelle steht in der Anweisung des Paulus für Sklaven. Und er meint hier mit dem Herrn nicht den Arbeitgeber, der kommt auch vor, sondern er meint an dieser Stelle eben tatsächlich Jesus, den Herrn der Herren. Aber er spricht das hinein in eine Situation, wo die meisten von uns sagen würden, ey, was würde ich dafür geben, aus der Situation rauszukommen? Das ist doch eigentlich das Thema. Wie komme ich aus der Situation raus? Wie werde ich frei von den Umständen? Und dann spricht Paulus in diese Situation rein und sagt, die Umstände sind nicht das Problem. Die Frage ist,
Vor wem tust du das, was du tust? Vor wem lebst du das, was du lebst? Was immer ihr tut, tut es dem Herrn. Zweiter Baustein. Ich sage das mal so altbiblisch, tu Buße. Tu Buße ist, wenn man sich das in den Texten der Bibel anguckt, ist das ein sehr komplexes Wort. Ein wörtlich übersetzt ein Umsinnen, ein Umdenken, ein sich umorientieren. Das trifft es eigentlich ganz gut, so dieses neudeutsche Wort. Wir waren ausgerichtet auf etwas und jetzt fordert uns Gott auf und sagt, sei ausgerichtet auf ihn, sei ausgerichtet auf Ewigkeit, sei ausgerichtet auf das, was sein Herz erfreut. Wir alle, ich und denkt ihr alle, also bis auf irgendwelche Punks, die den Verstand weggekifft haben, also eigentlich wir alle schwingen mit dieser Welt mit. Wir alle schwingen irgendwie mit dem mit, was um uns herum ist. Wir reagieren auf die Erwartungshaltung, die um uns herum an uns gestellt werden. Das fängt an mit irgendwelchen Kleidungsfragen. Es ist ja nicht so, dass man vor dem Kleiderschrank steht und sich einfach nur fragt, was gefällt mir? Die meisten von uns würden ganz komisch aussehen, wenn das die einzige Frage wäre, die wir uns stellen würden. Nein, wir fragen uns auch so ein bisschen, was passt und was ist irgendwie, was geht und was ist nett und was ist angemessen und irgendwie sowas. Wir schwingen mit. Wir tanzen auf den Beat dieser Welt. Das ist der Rhythmus, in dem wir uns bewegen. Wir leben Erwartungen, die an uns gestellt werden. Und jetzt kommt Gott, der Herr der Herren, der König der Könige und sagt, ich, Gott, bin der Herr der Welt. Ich will, dass du auf meinen Beat tanzt und nicht auf dem Beat dieser Welt. Ich will, dass du frei bist von den vielen, vielen Erwartungshaltungen, die an dich gestellt werden. Die vielen Leute, die dich in bestimmte Richtungen stupsen. Die vielen Verpflichtungen, in denen du drin stehst. Das viele, was du meinst, was irgendwie alles sein muss. Und erst wenn alles dieses sein müssen, wenn das alles abgedeckt ist, dann gibt es da noch so ein bisschen Freiraum, in dem du agieren kannst. Gott kommt und sagt, ich will, dass du frei bist. Ich will, dass du frei bist. Du sollst nicht bei der Arbeit gut funktionieren, weil du bei der Arbeit gut zu funktionieren hast, sondern ich will, dass was du bei der Arbeit tust, dass du das von mir tust. Ich will, dass du von mir lebst. Ich will, dass du in eine Beziehung mit mir eintrittst, die nicht endet und die dich rausholt aus so vielen Sachen, die du meinst, irgendwie erfüllen zu müssen. Das Spannende ist, dass die Bibel uns da ein ganz merkwürdiges Ding reinstellt. Die Bibel sagt, wenn wir Christen geworden sind, wenn wir unser Leben Gott überantwortet haben, das äußere Zeichen dafür ist die Taufe, dass wenn wir Gott unser Leben überantwortet haben, dann geschieht das sozusagen von jetzt auf jetzt. Wir sind frei. Aber wie leben wir es denn jetzt? Wir sind ja was ganz anderes geübt. Und Christsein ist mehr und mehr das auszufüllen, was jetzt anders ist. Lass mich mal ein bisschen schrägen Vergleich machen, ja? Also wenn ich morgen früh aufwachen würde und wie in einem schlechten Hollywood-Film auf einmal den Körper einer 40-jährigen Frau hätte, ja? Dann wäre vieles für mich sehr ungewohnt. Und es wäre, an vielen Stellen müsste ich irgendwie ganz anders agieren. Und es würde mich eine Menge Überwindung kosten, auf die richtige Toilette zu gehen in öffentlichen Räumen. Und so weiter und so fort. Ich müsste das lernen. Ich müsste das irgendwie erstmal mir aneignen. Aber Gott kommt und sagt, du bist in meinen Augen mein geliebter Sohn. Am Kreuz hat mein Sohn mit dir getauscht. In meinen Augen bist du das Königskind. Und jetzt steht er vor mir und hält die Leinwand des Lebens der Welt vor mich hin und sagt, gestalte, bin gespannt, was du machst. Du bist frei. Gott bietet uns einen Tausch an. Gibt es irgendeine Abhängigkeit, irgendeinen ängstlichen Blick, den du mal ablegen solltest? Gibt es irgendwen, dessen Meinung über dein Leben dir zu wichtig ist? So den Leader in deinem Umfeld, den Leader in deiner Peer Group, den Leader in deiner Arbeitsstelle, den Leader in deiner Familie? Gibt es etwas, was wir zu sehr fürchten? Oder jemanden, den wir zu sehr fürchten? Ich habe die Bibelstelle nicht hier reingenommen, weil sie jetzt in eine andere Ecke führen würde. In Römer 6 wird am Ende dieses Prozesses von gestorben mit Christus, auferstanden mit Christus, Freiheit und so weiter, dann wird dann in Römer 6, Vers 11 heißt es dann, haltet euch der Sünde für tot. Haltet euch der Sünde für tot. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch am Freitag, so ein kurzes so zwischen Tür und Angel und irgendwie so mit einem Kollegen, wo wir ganz kurz mal darüber geredet haben, so wie diese Spannung zwischen Gott dienen und Menschen sollen einen als Pastor auch gut finden. Weil es ist ja total ätzend, wenn ich hier vorne stehe als Pastor und die Hälfte der Leute, die hier sitzt, denkt, was für ein Idiot. Das würde die Predigt deutlich behindern. Es wäre schwierig, dass die Predigt dann irgendwie was macht. Aber wenn wir uns als Pastoren anfangen, darauf zu konzentrieren, wie mache ich, dass möglichst viele Leute mich nett und toll finden, dann haben wir auch verloren. Dann haben wir definitiv verloren. So, ne? Also diese Spannung irgendwie so. Paulus sagt, haltet euch der Sünde für tot. In diesem Sinne würde ich mir und jedem meiner Kollegen wünschen, haltet euch der Gemeinde für tot. Ist eigentlich völlig egal, was die Gemeinde über mich denkt. Wichtig ist, was Gott über mich denkt. Aber das ist Theorie, ne? Die Praxis ist ein Kampf. Wem musst du dich für tot halten? Welcher Situation musst du dich für tot halten? Dass du sagst, diese Situation, diese Herausforderung, die soll nicht mein Leben fressen. Dieser Mensch soll nicht mein Leben fressen. Ich lebe nicht dazu, dass ich den Applaus dieses Menschen kriege oder den Applaus dieser Situation bekomme. Dritter Baustein. Entscheidet euch für Liebe. Im Galaterbrief, Kapitel 5, wird diese Freiheit beschrieben. Ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Das liegt an dem Umfeld. Gemischt geschlechtliche Gruppen wurden immer männlich angesprochen. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Paulus sagt, wir sind frei. Und er sagt, ey, mach was aus deiner Freiheit. Also, das würden wir Eltern ja immer gerne unseren Kindern zurufen. Und sagen, ey, mach was aus den vielen, vielen Möglichkeiten, die du hast. Und jetzt kommt Gott und ruft rein als unser Vater in unsere Situation und sagt, mach was aus deinen Möglichkeiten. Und jetzt beschreibt er, dass man diese Möglichkeiten ja missbrauchen kann in jeder Form. Und der Gegenentwurf des Paulus ist nicht, diszipliniert euch. Der Gegenentwurf des Paulus ist, sich für Liebe zu entscheiden. Sich dafür zu entscheiden, dass wir einander dienen in Liebe. Jesus macht das mal an einer Stelle ganz krass im Matthäus-Evangelium. Matthäus 25, 26, ich glaube, das ist in Matthäus 26. Da erzählt Jesus ein Gleichnis. Gleichnisse sind immer, also man sollte nicht sagen, so exakt wird es dann später passieren. Ne? In diesem Fall ist es ein Gleichnis über die Zukunft. Aber Gleichnisse sollen was sagen über den Charakter Gottes, über seinen Herzschlag, über dass wir das irgendwie mal begreifen. Was ist Gott wichtig? Und da sagt Jesus, naja, in den letzten Tagen wird es wie folgt sein, ne? Nämlich, und dann wird beschrieben die Gerichtsszene, und in dieser Gerichtsszene sagt er, ihr habt mich besucht, ihr habt mich gefüttert, ihr habt mich angekleidet, bin nackt gewesen und so, ne? Das habt ihr alles für mich. Und dann werden die Leute ihm sagen, ja, aber wir haben dich nicht besucht. Also, wir heute, 21. Jahrhundert, wird schwierig, Jesus nochmal irgendwie anzukleiden oder irgendwie sowas zu füttern. Ne? Haben wir alles nicht getan. Und dann sagt Jesus, na, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, was ihr einem der Geringen getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus stellt sich an die Stelle des Menschen, dem wir in Liebe dienen. Jesus stellt sich an die Stelle des Menschen, dem wir in Liebe dienen. Und ich weiß, es gibt eine Menge Menschen, die eine große Ermutigung sind, ihnen komisch zu begegnen. Im Herzen merkwürdige Gespräche anzufangen und all die Dinge, die man so kultivieren kann im Laufe seines Lebens. Gegenüber wem oder wo willst du mit Liebe gegen das Böse in dir aufstehen? Welchen Menschen willst du mit Liebe dienen? Mein Standardbeispiel in diesen Predigten ist, es könnte der Mathelehrer sein. Und was immer die Mathelehrer deines Lebens sind, wo ist ein Mensch, dem du in Liebe dienen willst, weil du dich entscheidest, in diesem Menschen Christus zu sehen? Nicht, weil das ein netter Mensch ist. Nette Menschen zu lieben, das ist leicht. Vierter Baustein. Ich mag, umso länger ich unterwegs bin, das Wort Hoffnung. Ich konnte früher da wenig mit anfangen. Es gibt diesen Dreiklang, so ein Vers bei Paulus, ne, es bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, ne, das Größte aber von ihnen ist die Liebe und so weiter. Ne. Da habe ich immer, also ich habe immer verstanden, was Glaube ist, oder zumindest nachdem ich ein paar Monate mit Jesus unterwegs war, habe ich begriffen, was das sein könnte. Das mit dem Lieben, das habe ich auch irgendwie verstanden, was die Herausforderung ist und so. Und also das habe ich immer irgendwie begriffen. Das mit dem Hoffen habe ich lange irgendwie so, ich weiß nicht, so weggehalten. Das war irgendwie nicht so mein Thema. Aber umso länger ich unterwegs bin mit mir selber und mit Menschen, die ich begleite, merke ich, für viele ist das die Schwelle, die sie überschreiten müssen, zu sagen, ich will hoffen. Ich will eine Hoffnung entzünden, die sagt, es könnte ein besseres Morgen geben. Für uns, für mich, für eine schlechte Eigenschaft, die ich lebe, für eine komische Art, für die ich Ausdruck bin. Gott ist der Schöpfer der Welt. Ins absolute Dunkel und Chaos spricht er und die Dinge entstehen und es wird schön. Und derselbe Gott will dein Gott sein. Und er kann. Für manche von uns ist das eigentlich die Haupthürde, dass wir die Hoffnung beerdigt haben. Dass es einen Punkt in unserem Leben gibt oder unser ganzes Leben gibt, wo wir uns angucken und sagen, es ist hoffnungslos. Das wird nicht passieren. Und wieder, ich meine nicht in erster Linie die Umstände. Die große Herausforderung unseres Lebens, das sind wir selbst. Manche von uns müssen diesen Schritt tun und sagen, ich will Hoffnung wagen. Vielleicht könnte Gott ja doch. Fünfter Baustein und mein letzter Baustein. Noch mal im Galaterbrief, auch in diesem Kapitel 5, da redet Paulus von den Werken des Fleisches und er redet von der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Ich würde sagen, die Frucht des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt, nämlich Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Die Frucht des Geistes. Das heißt, alles, was wir mit Anstrengung machen, ist eigentlich schon doof. Wenn ich nur diesen Bibelvers mal so rausgreife und Marker. Dieser Bibelvers würde uns total ermutigen, Paulus würde uns total ermutigen zu sagen, kooperiere mit Gott. Die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes Gottes, der in dir lebt und in dir wohnt, der in dir wirkt. Erwarte, dass gute Frucht kommt. Es wird passieren. Tanz auf seine Melodie und du wirst merken, dass dir Schritte gelingen, die dir nie gelungen sind. Lass dich von ihm küssen und du bist fähig zu lächeln. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und ich springe mal ein bisschen weiter, Vers 25. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Wenn wir durch den Geist Gottes leben, wenn wir leben, weil der Geist Gottes uns aus dem Tod mit Christus wieder rausgeholt hat, uns zu neuem Leben erweckt hat, wenn all diese Grundlage dessen, dass wir mal gestartet sind mit Gott, wenn das stattgefunden hat, dann, sagt Paulus, dann geht es jetzt nur noch um das eine, nämlich dem Geist folgen. Das, wo ich ganz am Anfang war, Gott zu fragen und zu bitten, leite mich und führe mich. Und wenn man das dann trainiert hat, dann darf man auch irgendwann mal mit Gott über den Ehepartner reden oder solche Themen. Aber erstmal ein bisschen behutsamer anfangen. Wir sind Kinder Gottes und müssen das lernen. Also wenn man mal zuhört, wen 5-, 6- und 7-Jährige alles so heiraten würden, da sind wir ganz dankbar, wenn es eine gewisse Reife hat, bevor Leute sich dieser Frage zuwenden. Statt Werke des Fleisches, der Gegensatz von den Werken des Fleisches, also dem, was wir tun, ist die Frucht des Geistes, nämlich dem, was eigentlich so einfach so von uns abfällt. Weil wir mit Gott leben. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Lasst uns einen Charakter entwickeln, darum geht es ja in dieser Geschichte. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit sind ja alles Charaktergeschichten. Lasst uns einen Charakter entwickeln an Gottes Hand, der uns auch selber gefällt, dass wenn wir in den Spiegel gucken, uns an uns freuen können, an dem, was Gott tut, was Gott immer noch tut und was Gott auch noch in den Punkten tun kann, die wir bisher für unveränderlich schlecht gehalten haben. Ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr euch auf so ein paar Minuten mit mir einlasst. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen, nach jeder Frage eine kurze Pause. glaube, es hilft den meisten, wenn sie dazu die Augen zumachen. Ein paar Fragen sind ein bisschen ungewöhnlich. Sinnt denen mal ein bisschen nach. Und wenn ihr dann merkt, die Frage löst in euch nichts Gutes aus oder nichts Inspirierendes, dann lasst ihr sie einfach und wartet auf die nächste Frage in der Hoffnung, dass irgendwann eine Frage da ist, die euch erwischt. Fünf Schritte, paar Minuten, dann singen wir noch ein Lied, beschließen den Gottesdienst und dann seid ihr gefordert, eure Gottesdienstzone da draußen auszufüllen. Die erste Frage, die ich euch gerne stellen würde, ist: Für welche Charakterveränderung würde ich 3 Monatsgehälter weggeben? Für welche Charakterveränderung würde ich 3 Monatsgehälter weggeben? Welche Charakterveränderung wäre dir wirklich was wert? Zweite Frage. Wo, an welchem Ort will ich eine neue Gottesdienstzone eröffnen? Gott dienen. Wo, an welchem Ort will ich eine neue Gottesdienstzone eröffnen? Gott dienen. Dritte Frage. Wem will ich sterben? Welche Leine, welches Band muss ich kappen? Welcher Ängstlichkeit nicht mehr nachgeben? Wem will ich sterben? Welches Band, welche Abhängigkeit kappen, welche Ängstlichkeit nicht mehr nachgeben? Eine Frage zur Selbstreflexion. Welche meiner Eigenschaften würde ich gerne bei meinen Kindern nicht sehen? Ob du Kinder hast oder nicht, spielt hier jetzt keine Rolle. Welche meiner Eigenschaften würde ich gerne bei meinen Kindern nicht sehen? Und die letzte Frage: Wem gegenüber will ich Liebe verschenken? In welche Menschen will ich Jesus dienen? Wem gegenüber will ich Liebe verschenken? In welchen Menschen will ich Jesus dienen?
Ich danke dir für Freiheit, die du uns schenkst, für neues Leben, für einen weiten Horizont. Danke für deine Liebe und danke, dass du dich anbietest, unser Gegenüber zu sein, wo wir sind, mit wem wir sind. Herr, wir danken dir, dass wir geadelt sind, dir zu dienen, für dich zu leben, deine Melodie zu tanzen. Herr, schenk, dass unser Leben mehr und mehr ein Gottesdienst wird.